Die Ernährungsgeschichte zieht weitere Kreise. Genetisch entsprechen wir immer noch fast genau jenen Wesen, die als Sammler und Jäger vor Jahrtausenden die Erde bevölkerten. Die Erfindung der Landwirtschaft ist im Lichte der Evolution relativ neu und maximal 12.000, wahrscheinlich nur 10.000 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich genetisch wenig geändert, was schon daran deutlich wird, dass sich nur die Hälfte der Menschen an Milch und Milchprodukte angepasst hat und das Enzym Laktase zu ihrer Verdauung entwickelte. Möglicherweise haben wir uns auch an Getreide noch gar nicht wirklich adaptiert. Tatsächlich macht uns allen das darin vorkommende Missverhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren zu schaffen, wie Wissenschaftler nun erkennen. Wir sind Kinder unserer Geschichte und nur als solche zu verstehen. So wie wir das im individuellen Fall längst in der Psychotherapie machen, dürfen wir das ruhig auch mit der Entwicklungsgeschichte unserer Spezies tun. Psychotherapeutisch verstehen wir die heutigen Probleme eines Menschen selbstverständlich aus denen seiner Vergangenheit. Menschen haben sich immer von Glucose aus der Photosynthese der Pflanzen ernährt. Aber diese war schwer zu erlangen und knapp. Folglich lernten wir, sie zu speichern, etwa im Glykogen von Leber und Muskeln, und mit ihr hauszuhalten. Und wir entwickelten sogar Methoden, Glucose aus Fett und Eiweiß herzustellen, die sogenannte Gluconeogenese, ein allerdings aufwendiges Unterfangen für Notfälle, Hungernotfälle. Um Glucose in die Zellen der Muskeln und Leber, wo sie verbrannt werden kann, oder in Fettzellen einzuspeisen, braucht es Insulin. Dieser Mechanismus ist in Zeiten mit knappem Glucosevorkommen entstanden und dafür auch sehr passend. Die Insulinresistenz ist also eine sinnvolle Notfallmaßnahme gegen die moderne Zuckerüberschwemmung, eine aus Evolutionszeiten unbekannte Situation. In heutigen Zeiten kommt dadurch ein Teufelskreis in Gang. Das Blut bleibt auf der Zuckerflut sitzen, muss sie aber loswerden. Offensichtlich versucht es das durch geradezu verzweifeltes Anhängen der Glukosemoleküle an andere, die sich nicht wehren können. So kommt es zur Glykierung von Proteinen und Fetten, einem Problem, welches zu Fluorschäden an Gefäßen und Nerven führt. Außerdem führen die Blutzuckerspitzen zu Gefäßproblemen mit verheerenden Folgen. Ein auf Dauer erhöhter Zuckerspiegel setzt eine Entzündungskaskade in Gang und verursacht weit verbreitete Schäden an Gefäßen und Nerven, wobei das Gehirn doppelt in Gefahr gerät. Immer mehr Zeichen deuten darauf hin, dass die Insulinresistenz auch die Bildung jener für Alzheimer so typischen Plaques im Gehirn auslöst. Der steigende und dauerhaft zu hohe Blutzucker führt aber vor allem zur Glykierung und Verklumpung von Eiweißen, Fetten und Zuckern, die Nervenzellen und Nervengewebe steif und unflexibel werden lässt. Der Neurologe Perlmutter geht davon aus, dass durch diese Verbindung neue gefährliche Moleküle entstehen, mit scheußlicher Wirkung fürs Gehirn. Gluten verstärkt seiner Meinung nach diesen Prozess noch. Und obwohl sie unser Gehirn schaden, werden wir immer süchtiger auf rasch abbaubare Kohlenhydrate, wie in Weizen. Das ist typisch für Suchtmittel, die immer mehr Verlangen auslösen, obwohl sie den Orten ihrer Wirkungsauslösung schaden. Auch Alkohol verlangt nach mehr, obwohl er Leber und Hirn bekanntermaßen nachhaltig schädigt. Bezüglich entzündlicher Prozesse als Basis vieler degenerativer Krankheitsbilder besteht inzwischen weitgehende Übereinstimmung. Perlmutter führt neben Typ-2-Diabetes auch grauen Star, Arteriosklerose, Demenz und Lungenemphysem an. Die Glykierungsprodukte, in ihrer fortgeschrittenen Form auch AGE, Advanced Glycation End Products genannt, seien aber auch für die vorzeitige Hautalterung, Nierenschäden und Gedächtnisabbau verantwortlich, da sie im Übermaß die Bildung von zellschädigenden freien Radikalen fördern. Also gilt es, diese Verzuckerung zu vermeiden und für weniger oxidativen Zellstress und mehr zellschützende Antioxidantien zu sorgen, was uns wieder zu pflanzlich vollwertiger Kost, basischem Wasser und einem meditativen, bewussten Leben zurückbringt. Leider übersehen die Fettbefürworter und Glutenkritiker wie Davis und Perlmutter diesen entscheidenden Faktor, wenn sie zu Tierproteinnahrung raten.